Ganz herzliche Grüße soll ich von unserer Gemeinde hier ausrichten. Und wir freuen uns, dass wir verbunden sind und verbunden bleiben wollen. Wir haben doch, wie ich sehe, gewaltige Aufgaben in den letzten Tagen, bevor der Herr kommt. Wir wollen zusammen heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament betrachten und schlagen dazu den Lukas auf, und zwar in den Kapitel 22. Wo wir die zwei Verse lesen, und zwar von Vers 35 und 36. Lukas 22, ab Vers 35. Und er sprach zu ihnen: Als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas. Sie aber sagten nichts. Er aber sprach zu ihnen: Aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie, und gleicherweise eine Tasche, und wer keine hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Soweit Gottes Wort. Es ist kostbar, die Reden unseres Herrn zu hören, und noch weit wertvoller ist es ja, in dieses Wort jeweils einzudringen, damit wir erkennen und erfassen, was der Herr auch uns sagen will. Wir brauchen dieses Verständnis heute mehr als vor Zeiten, weil wir den letzten Tagen entgegengehen, bevor der Herr kommt. Und es ist vonnöten, dass wir eindringen in die Tiefe seines Wortes, um von ihm, unserem Herrn, die notwendige Belehrung zu empfangen. Es muss eine großartige Sache gewesen sein, als der Jesus hier diese Worte zu ihnen redete, zu den Jüngern. Vorher erteilte er Warnungen, Ermahnungen, Zurechtweisungen, und nun beginnt er mit einem völlig anderen Abschnitt. Er redet zu seinen 12 Jüngern von einer großartigen Sache. Er hält praktisch Rückschau und sagt, wie wir hier gelesen haben, zu ihnen: Als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte. Der Jesus hat einen wunderbaren Auftrag für die Jünger damals wie für uns heute. In der Priorität hatten sie das Wort Gottes zu sagen. Und hier bei diesen 12 Jüngern, die er ja aussandte, da ging es speziell um das Evangelium des Reiches oder, wie es im Griechischen heißt, des Königreiches. Es ist mir schon immer eine Frage gewesen, warum die Übersetzer des Wortes Gottes, welche immer es auch sein mögen, dieses Wort Königreich weggelassen haben, nur des Reiches, obwohl es im Griechisch drinsteht. Entweder hat es einer dem anderen nachgemacht, aber es ist kein Grund, Traditionen aufrechtzuerhalten, die keine biblische Basis haben. Der Jesus fragt sie: Als ich euch ohne Börse, das ist praktisch das Portemonnaie, und wir stellen hier die Frage, ist das Recht, jemand auszusenden und ihnen keine 5 Repli mitzugeben? Ist das in Ordnung? Was würden wohl unsere Missionare sagen, die wir hier am Flugplatz verabschieden, mit den Worten: Ihr müsst sehen, ihr müsst Glauben haben, Geld braucht ihr nicht. Ob die in Brasilia angekommen wären, ist sicherlich für uns eine Frage. Aber hier ging es um etwas anderes. Hier ging es darum, dass sie das Evangelium des Reiches, des Königreiches vorzuschatten hatten. Und in diesem millenäischen Reich, da wird niemand Mangel haben, weil der Herr dort als König regiert und Mangel nicht mehr sein wird. Darum sendet er im Blick auf das kommende Königreich diese 12 Jünger aus, die ja primär auch das Volk Israel betrifft im tausendjährigen Reich. Es wird eine herrliche Zeit sein, dort in diesem millenäischen Reich. Und wir können es uns auch vorstellen, warum diese verträumten, fälschlich sogenannten Zeugen Jehovas sich mit diesem Kapitel der Heiligen Schrift so intensiv beschäftigen, obgleich nicht einer von ihnen ist, der dieses Königreich betreten wird. Das können wir ja anhand der Heiligen Schrift beweisen, weil die Bibel im Hebräer, ich glaube Kapitel 2 ist, sagt, dass wer solch einer großen Rettung, wer eine solch große Errettung vernachlässigt, wie will er dem kommenden Zorn entfliehen? Die haben die Bibel in der Hand gehabt. Die waren mit dem Wort Gottes vertraut und darum liegt das Urteil Gottes auf sie, sich nach einer Haushaltung auszustrecken, die ihnen gar nicht gilt. Heute ist Gnadenzeit und wir freuen uns, dass wir in diese Zeit geboren sind. Der Herr sandte sie ohne Geld aus, weil er sich als Lebenserhalter erweisen wollte. Sie hatten ja, diese Israeliten, ein gewaltiges Vorbild, nämlich in ihren Vätern, in ihren Vorfahren, wo der Herr sie schon einmal ausgesandt hatte, und zwar aus Ägypten. Und dadurch zogen sie 40 Jahre die Wüste ohne Geld. Und sie waren in den 40 Jahren wegen Geldmangel nie in Verlegenheit. Und da knüpft der Herr an und redet nun hier diese Worte zu ihnen. Als ich euch ohne Blosse aussandte. Er redet also im Nachhinein betreffs ihrer Aussendung in seiner Frage zu ihnen. Sie brauchten kein Geld, weil der Herr für sie sorgte. Und das, was sie jetzt zu verkündigen hatten, war das Evangelium für das millenäische Reich, wo praktisch die Enderfüllung ihres Auftrages herausgeführt aus Ägypten sein sollte. Der Jesus hat das nicht zu uns gesagt. Zu uns hat er dann im nächsten Vers 36 geredet, aber nicht in Vers 35. Wir werden es gleich sehen. Und er fragt des Weiteren, als ich euch ohne Tasche aussandte. Und da müssen wir sagen, was ist denn eigentlich, was hat's denn mit der Tasche? Müssen wir denn nur mit Taschen durch die Gegend laufen? Er sandte sie ohne Tasche aus. In einer Tasche, da können oder sollen wir unsere Vorräte unterbringen. Das sind die Reserven. Und im tausendjährigen Reich wird es so sein, so ähnlich wie bei dem Auszug in 40 Jahren in der Wüste. Da hatten sie auch keine Vorräte. Und der Herr hat wohlweislich dafür gesorgt, dass sie keine Vorratswirtschaft treiben konnten, denn jenes Manna wurde dann über Nacht faul, dass es nicht mehr genießbar war. Der Herr will hier zeigen, dass er der Lebenserhalter aller Menschen ist, besonders der Seinen. Und darum sagt er, keine Tasche mitnehmen. Nun, die Israeliten nahmen aus Ägypten doch noch Gefäße mit. Das waren die Fleischtöpfe. Aber die hatten irgendwann und wo ein Ende. Da waren sie ausgelöffelt. Die leeren Krüge schleppten sie dann nicht mehr weiter, weil nichts drin war. Die warfen sie weg. Das waren ihre Behältnisse aus Ägypten. Wir sehen, dass Ägypten uns nicht ernähren kann, es sei denn unser Gott. Und wir haben, auch jene andere Sache, die sich hier um die Sandalen drehen. Er sandte sie ohne Sandalen. Und da müssen wir schon fragen, was hat denn das auf sich, dass er sie barfuß losschickte? Nun, die Bedürfnisse im millenäischen Reich sind ohne Vergleichsbeispiel für uns heute. Der Herr zeigt es an der Wüstenwanderung und sagt, dass ihre Kleider in den 40 Jahren nicht abschlissen und die Schuhe nicht abgetragen wurden in jenen 40 Jahren. Und er will sie hier praktisch erinnern an das, was er dem Volke Israel unter seinen Segnungen hat zukommen lassen. Und darum hier diese Aussage, sie hatten weder Geldbörse, hier ist nicht die Geschäftsbörse von New York gemeint, sondern die Geldbörse, ohne Geldbörse, ohne Geld, ohne Tasche und ohne Sandalen, sendet der Herr sie aus. Und als ihr Auftrag am Ende war, denn hier war er am Ende, denn die nächsten Verse, schon in Vers 39 gehen sie dann hinaus an den Ölberg, wo dann seine Verhaftung stattfindet. Dort in den Garten, unmittelbar am Ölberg. Sie waren am Ende mit ihrem Auftrag und der Herr fragt sie nun in der Frage ihres Gewissens, und wir müssen davon ausgehen, dass sie sich's gut überlegt hatten. Als der Herr frug, mangelte euch wohl viel, Mittel, wen, etwas. Habt ihr in etwa nur ein wenig Mangel gehabt. Und sie überlegen, der Petrus war ja immer sehr fix bei der Antwort. Und sie sagen, die Mehrzahl, nichts. Ihnen mangelte nichts. Und wenn wir einmal vor dem Herrn stehen, in der Herrlichkeit, und haben die Bürde unserer Fleischeszeit hinter uns, und der Herr wird uns fragen, na, seid ihr hier oben gut angekommen? Habt ihr jemals Mangel gehabt? Was werden wir denn dann sagen? Geschwister, wenn wir dann sagen, Mangel über geistliche Speise, dann war es unsere Schuld. Vom Herrn her war seine Gabe reichlich und mehr als das. Sie sagen nichts. Und nun kommt die große Wende in Vers 36, wo er sagt, er sprach nun zu ihnen, aber jetzt. In der Heiligen Schrift spielt dieses Aber eine ganz große Rolle und nicht allein in der Heiligen Schrift, auch bei den Gläubigen. Es gibt viele Beispiele im Wort Gottes, in der Bibel, über das Aber. Aus dem wir lernen und erkennen sollen, dass dieses Aber eine Grenze darstellt, eine Grenze, bei der jeweils das Vorgenannte im Nachfolgebereich ins Gegenteil gekehrt wird. Ein Beispiel dafür. Im Alten Testament wird über einen großen Mann berichtet, der auch sehr viel Macht hatte. Da heißt es, Naaman war ein, der Heeroberste von Syrien, der Kriegs- und Heeresminister. Luftwaffe gab es damals nicht. Und Syrien liegt nicht am Wasser, sondern auf dem Land. Es war sehr einfach. Er war also Heeresminister und der Kriegsminister zugleich. Hatte ein dickes Einkommen und dann sagt die Bibel, aber er war aussätzig. Jetzt frage ich, was nützt ihm sein Heeroberster, der Kriegsminister und das dicke Geld? Der Aussatz war an ihm. Ein Urteil des Todes. Ja, Geld kann uns nicht vor dem irdischen Tod bewahren. Das aber. Und Geschwister, es gibt auch unter den Gläubigen eine gewisse Kategorie von Menschen. Eine ganz bestimmte Kategorie. Und zwar sind das solche, die im Glauben, sagen wir mal, in dem untersten Viertel zu finden sind. Von der Größe des Glaubens. Bruder, ja, vor wenigen Wochen, ich hatte dir schon gesagt, du solltest über eine Sache Buße tun, sagt er zu mir, ja, aber, und dann kam ein Satz, das sind die Abermenschen, die es unter den Gläubigen nicht geben sollte. Man kann ihnen sogar Wort Gottes sagen. Dann antworten sie beginnend mit einem Aber. Abermenschen. Es ist eine Sache, die alles Vorgenannte ins Gegenteil in der Abfolge kehrt. So auch hier. Der Jesus sagt, jetzt aber jetzt ist eine Veränderung. Welche Veränderung? Und die wollen wir untersuchen. Es ist eine ganz große Veränderung, mit der wir hier zu tun haben. Wir schlagen dazu Markus auf, Kapitel 6, Vers 7. Da heißt es, und er ruft die Zwölfe herzu und fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden. Soweit. Er fing an, sie auszusenden. Und bei dieser Aussendung ging es um das Evangelium des Königreiches. Es ist eine gewaltige Sache gewesen. Es betraf Israel. Sie ohne Bürste, sie ohne Tasche, sie ohne Sandalen auszusenden. Weil der Herr ihnen, der Erhalter, im Übermaß des Überflusses sie leben lassen will. Diese irdischen Segnungen haben nicht wir in erster Linie, sondern Israel. Israel hatte ja einen irdischen Segen. Dieser irdische Segen geht durch die gesamte Heilsgeschichte und endet selbst damit, dass wir die Verheißungen bei dem Glaubensvater Abraham haben. Und dort wird schon gesagt, in der Unterscheidung, schau den Sand des Meeres an, wenn du ihn zählen kannst, so will ich deinen Samen mehren, irdischer Samen. Und dann kommt der geistlich-himmlische Samen, schau die Sterne an, wenn du sie zählen kannst, so soll der Same sein, dein Same sein. Das war der geistliche Same, zu dem wir gehören. Unser Ziel sind die Wohnungen, von denen der Herr Jesus redet, welche er zubereitet, wenn er hinaufgeht zum Vater. Und dass die neue Erde ist der Wohnort für Israel. Sie hatten eine irdische Verheißung. So sagt die Bibel. Und wir haben eine himmlische Verheißung. Ich hoffe, dass wir das auseinanderhalten können, was die Bibel sagt. So haben wir also hier genau an diesem Punkt vom Ende des Verses 35 zu Anbeginn des Verses 36 jenes Aber, was das Vorherige umwandelt. In Michael 6, Vers 7 sendet er, unser Herr, jene 12 aus. Und zwar zu 2 und 2. Das heißt also, es waren 6 Gruppen da. 6 Gruppen. Und diese 6 Gruppen hatten einen Auftrag, den sehen wir in Matthäus 10, Vers 5, wo wir lesen. Diese 12, das sind die, sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Soweit. Diese 12 hatten also die frohe und gute Botschaft unseres Herrn nur unter dem Volke Israel zu verkündigen. Und das waren 6 Zweierschaften. Warum er sie zu 2 aussandte, das war klar, das geht aus der Bibel hervor, denn das ist die kleinste Einheit, wo aus 2er oder 3er Zeugen Mund jede Sache besteht, damit die Bestätigung, wenn sie zum Meister zurückkamen, rechtskräftig sein sollte. 2. Ja, und hier nun, da haben wir eine andere Seite. Wir nehmen Lukas Kapitel 10 heraus und da haben wir in dem Vers 1, Lukas 10, Vers 1, nach dem Aber, nach diesem aber bestellte der Herr auch 70 andere. Jetzt, aber jetzt 70 andere und sandte sie zu je 2 vor seinem Angesicht her. Und da heißt es, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sandte sie vor seinem Angesicht her. Er kam hinter ihnen. Er hielt praktisch die Balance für sie und überwachte die Sache durch seinen Nachzug. Und da werden nun 70 ausgesandt durch den Herrn. Warum denn 70? Ja, weil wir jetzt bei 70 nicht mehr unter den Schafen des Hauses Israel zu verkündigen haben. Da genügten 6 dieser 2er Gruppen. Bei 70, oh, da haben wir eine riesige Anzahl, 35 Zweiergruppen. Warum denn so viele? Wie wir gelesen haben, in jede Stadt und jeden Ort. Wir erinnern uns, was der Herr nach Vollendung seines Dienstes hier im Fleisch auf dieser Erde in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, wo sie geht nun hin, Aussendung von Jerusalem, Judäa, Samaria, und dann heißt bis an die Enden der Erde. 35 Kolonnen waren die Anfänger hinauszugehen, nach dem aber jetzt. Und hier heißt es, an jeden Ort, in jede Stadt sollten sie gehen, egal, auch die Nationen. Und das betrifft das Evangelium der Gnade. Nach Apostelgeschichte 20, Vers 24. Dort redet der Apostel Paulus von dem Evangelium der Gnade. Weil es für die Gnade keine Eingrenzung gibt, sollte das Evangelium bis an die Enden der Erde gebracht werden und gebracht sein. Wir freuen uns darüber. Wir steigen jetzt in den Vers 36 ein. Wer eine Börse hat, der nehme sie und gleicherweise eine Tasche. Und wer keine hat, nun gut. Jetzt sollen wir die Börse nehmen, wo was drin ist. Das ist der Geldbeutel. Andere Übersetzungen übersetzen Beutel, das ist der Geldbeutel. Wir sollen alles Geld, was wir haben, nehmen. Was will denn der Herr mit unserem Geld? Das lesen wir am Ende von Vers 36. Und kaufe sich ein Schwert. Das ist das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Wir sollen unser Geld dafür benutzen, damit das Schwert des Geistes funktioniert. Der Herr will das so haben. Aber jetzt, ja, dann kommt die Frage des Gewissens an uns. Was machst du mit deinem Geld? Du musst es mir nicht sagen. Sollst du an Jesus beantworten. Nun, das Geld hat an uns liebevolle Ecken, hauptsächlich in unseren Herzen. Das kann ganz irre geliebt werden. Mehr als der Herr Jesus. Und deshalb ist es am besten, man sorgt sich für den Herrn, für das Schwert, was wir haben sollen, sein Wort. Dass das läuft. Und ich glaube, es ist eine große Segensquelle, wenn wir auch für die Mission das Notwendige geben und eine offene Hand haben, bei dem die Rechte nicht wissen soll, was die Linke tut. Ein junges Ehepaar, das sich nach 2 Jahren ein wenig zusammengerauft hatte, und die hatten da Streit bekommen, und da hat der kluge Ehemann gesagt, du bist an meiner rechten Seite, du sollst nicht wissen, was ich mit dem Geld mache. Das ist natürlich nicht das Nonplusultra, so meint die Bibel nicht. Das hatte Herr Jesus nicht so gemeint. Das hatte andere Gründe, müssen wir aber jetzt nicht darauf eingehen. Aber der Herr Jesus möchte, er möchte, dass wir mit unserer Börse in erster Linie für das Schwert des Geistes Sorge tragen. Und dann heißt es, gleicherweise eine Tasche. Ja, was ist denn die Tasche? Tasche war schon gesagt, ich kann da Reserve hineinziehen von dem, was mit dem Schwert des Geistes zusammenhängt. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich in die Wohnungen der Gläubigen unserer Missionsgemeinden komme und da sehe ich die Tasche. Das ist ein Schrank, da ist meistens Glas davor und dann stehen die Bibeln in verschiedenen, die Schwerter des Geistes. Das Schwert des Geistes in einer Aufzählung mit den verschiedensten Übersetzungen und Hilfswerken dazu. Das ist die Tasche, das ist unser Vorrat. Wir sollen das jetzt, aber jetzt schon, jetzt sollen wir es so machen. Wir sollen unser Geld auch dafür benutzen, um vor dem Herrn in dieser Weise gefunden zu werden. Und wir empfehlen auch immer wieder, gerade den jüngeren Geschwistern, wenn die mal über 70 sind, empfehlen wir das nicht mehr so. Die Tasche oder uns selbst als Tasche zu sehen, dass wir Bibelstellen in uns hineinnehmen und lernen. Wir wissen nicht, welche Zeiten noch kommen. Die Zeiten, die jetzt angeschlagen haben, die gehen ganz klar weltpolitisch darauf hinaus, dass die Geschehnisse mit den östlichen Völkern und dem Zusammenbruch des ganzen Ostpaktes es immer mehr und mehr in eine Hand gerät für dieses Oberhaupt von Gott her schon, der Antichrist bestimmt ist. Wir werden es noch eine kleine Weile ertragen müssen, hier im Fleische auf dieser Erde zu sein. Wir werden uns selbst Mut machen müssen, durchzuhalten, denn die Zeiten werden nicht besser, aber irgendwann, da muss noch nicht der Antichrist da sein, aber der Geist des Antichrists wird überhand nehmen. Und zwar der Gestalt, dass es eines Tages heißt, wenn irgendwo ein wirtschaftlicher oder politischer Missgriff stattfindet, da sind die dran schuld, die da heilig sind. Das kommt. Wir werden nicht in die 70. Jahrwoche eintauchen müssen. Absolut nicht. Das sind falsche Zungenschläge. Da ist gespaltene Zunge dahinter. Das klingt kolossal fromm und ist antichristlich. Ich will es hier sagen. Tja, dann wären wir froh oder sind froh, wenn wir das Wort Gottes inhaliert haben, haben es in uns aufgenommen und können es unserem nächsten Erretteten sagen, um ihn zu ermutigen auf dem Glaubensweg nach der oberen Heimat. Der Herr jedenfalls weist an, wir sollen eine Tasche haben. Wer eine Tasche hat. Und dann sagt er gleich weiter, und wer keine hat, dann kommt wieder diese sonderbare Gewissensfrage, der verkaufe sein Kleid. Wir leben ja im Überfluss des Wohlstandes. Die Schwestern und die Brüder sind gleich angesprochen. Wer von den Schwestern hat nur ein einziges Kleid? Wer von den Brüdern hat nur eine einzige Hose? Wer zwei hat, gebe dem, der keins hat. Ich meine, hier kommt lediglich die Gesinnung Jesu heraus, wie der Herr will, dass wir wandeln sollen. Ich rede nur davon, was hier die Bibel lehrt. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, werden wir ganz genau verstehen, was der Herr hier meint. Er meint sicherlich nicht jeden, aber er meint gewisse Gläubige. Tja, er soll sein Kleid verkaufen. Das heißt doch, wenn er sein Kleid, das einzige, verkauft, dann ist die Wertschätzung ungeahnt größer, das Schwert dafür zu kaufen. Wir haben ganz andere Vorstellungen. Und wir müssen aufpassen, wenn wir die Mitteilungen in der Heiligen Schrift lesen oder wenn wir zum Beispiel, was ich sehr empfehlen kann, die Geschichte der Gemeinde Jesu von Müller, dem Engländer, in zwei Bänden. Da werden wir immer wieder sehen, wie armselig die Erretteten damals lebten und in welch einem genügsamen Ablauf sie voller Dankbarkeit vor dem Herrn waren. Die Unzufriedenheit, die heute in dieser Welt ist und die nicht Rücksicht genommen hat, auch zu einem ganzen Teil unter den Gläubigen, es ist eingebrochen. Das ist ein Geist von unten, unzufrieden zu sein. Es ist der Geist des Materialismus, der nach mehr strebt und nach mehr denkt. Dadurch ist Christus nicht mehr das Zentrum, der Erste in unserem Leben. Und das hat die Gemeinde Jesu dezimiert in der Vollmacht. Denn die Gläubigen leben dann nicht mehr in dieser spezifischen Frage aus dem Glauben, sondern aus dem Bewusstsein des Sparbuches. Und der Herr will aber, dass wir ihm anhangen von ganzem Herzen. Ich bin also nicht sparkassenfeindlich, wenn ich hier rede. Auch hat mich keine Sparkasse gesandt, das zu sagen. Sondern ich lege hier das Wort Gottes aus und bemühe mich, da ganz klar zu sein. Es geht um alles, was hier in Vers 36 aufgezählt ist, einzig und allein um das Schwert. Nun sagt die Bibel hier ganz komischerweise, der kaufe ein Schwert. Da kommen wir zum Satz. Das Wort Gottes in uns reichlich zu besitzen, muss uns etwas kosten. Über das Verkaufen brauchen wir nicht mehr zu reden. Es gibt auch andere Lebensgebiete, die es uns etwas kosten lassen sollen. Zum Beispiel der Faktor Zeit. Was machen wir mit unserer vielen Zeit? Ich mag mich noch entsinnen, als ich vor dem Zweiten Weltkrieg in Schule und Lehre ging, da war die 48-Stunden-Woche eingeführt worden. Vorher hatte man die 60-Stunden-Woche. Die 60-Stunden-Woche war. Und da hatte man die 48-Stunden-Woche eingeführt. Und dann waren Gesundheitsapostel aus der Welt waren unterwegs, die haben da furchtbar geschrien und haben gesagt, unser ganzes Land und die Länder brechen zusammen. Die brechen deshalb zusammen, weil es den Menschen nur gut gehen kann, wenn er mindestens 60 Stunden in der Woche arbeitet. Und das ging schief. Nun, in der Zwischenzeit sind wir bei 35 Stunden, die wir diese damaligen Unternehmer, die wären wahrscheinlich alle an Suizid gestorben. Nun, sie leben deshalb, dass sie es nicht erlebt haben, dass es sogar in unserer heutigen Zeit bis zu 35 heruntergegangen ist. Aber ich sage, die Grenze der Verträglichkeit ist überschritten, das sage ich. Denn mit dem Ablassen der Arbeitszeit nimmt gleichzeitig, ich habe schon eine Kurve gesehen, die Stunden gingen ab und die Kriminalität nahm zu. Was sollen die Leute denn machen, die Jesus nicht haben? Was sollen die denn machen? Die kommen doch nur auf dumme Gedanken, denn dumme Leute gibt es doch genug. So viel hat es doch noch nie gegeben wie heute. Aber das Arge ist, dass gerade der Materialismus es ist, der die Herzen der Menschen verbaut hat, für das Wort des Evangeliums. Wir, die Missionsgemeinden, sind in Deutschland bis auf ganz wenige noch diejenigen, bei denen laufend noch Menschen zu Christus finden. Das ist keine Überheblichkeit. Ich kam vor Monaten mit einem Bruder zusammen, den ich sehr gut kenne. Er kommt aus der Landeskirche, ist ab und zu mal bei uns. Wir lieben uns sehr im Herrn. Wir verstehen uns auch bestens in allen Gebieten, die es gibt in der Heiligen Schrift. Und er war tief erschüttert und sagte, ich komme von einer Konferenz, vorige Woche, der letzten Woche. Und da sagten eine ganze Menge Prediger, sie wollen keine Evangelisation mehr machen. Hat er gesagt, ja, warum denn nicht? Es kommt sowieso seit langer Zeit niemand mehr zum Glauben. Und wenn noch einer zum Glauben kommt, haben wir so viel Schererei, dass wir lieber die Finger davon lassen. Da haben sie irgendwie so einen Rauschbubi an der Hand. Ja, die Türen gehen zu. Warum? Weil das Wort der Gnade missachtet worden ist. Und das ist eine furchtbare Sache. So, wir gehen noch einmal zurück und lesen den wunderbaren, nehmen wir nochmal, ich weiß jetzt nicht, wo es steht, Matthäus 10 war es, glaube ich, Vers 5. Matthäus 10, Vers 5. Vers 1. 10, Vers 1. Als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, da gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. So, das war die Aussendung der 12. Das war die Aussendung der 12. Wir wollen uns diesen Vers merken. Und dann kommen wir noch einmal zu Lukas 10, Vers 1. Und da haben wir die Analogie bei den 70. Und da lesen wir überhaupt nichts, dass der Herr ihnen diesen Auftrag, diesen Befehl gegeben hat. Die haben keinen Befehl bekommen über unreine Geister. Die haben keinen Befehl bekommen, jede Krankheit zu heilen. Es war gesagt, dass die 70 auf die Zeit der Gnade weist. Evangeliumszeit der Gnade. In den Matthäus 10, Vers 1, da standen sie unter Gesetz. Denn Evangelium nicht der Gnade war hier noch unter Gesetz gestellt. Also hat es bei diesen, soll es solches nicht mehr geben. Doch, wir lesen dann in den Lukas 10, den Vers 17, wo es heißt, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. So, hier haben wir ganz messerscharf, biblisch exakt, nicht mehr den Auftrag, jede Krankheit heilen zu sollen, nicht mehr einen Befehl, dies und jenes tun zu müssen, aber es obliegt unserer Freiheit und der Bestätigung des Herrn, wieder den Feind zu streiten. Und sie hatten Sieg. Nur, steht der Herr klar, aufpassen, dass diese Dinge nicht das Zentrum in euren Herzen sind. Lasst eure Freude dort sein, wo ihr wisst, dass eure Namen angeschrieben sind in den Himmeln.